Kassara. Mit der Eisenbahn durch die Weltgeschichte. Weichensteller Klaus-Jürgen Schmidt. In jedem großen Eisenbahnnetz finden sich abgekoppelte Waggons mit vermissten Inhalten. Eine Aufgabe des Weichenstellers ist es, diese Waggons über sinnvoll gestellte Weichen zurückzuführen, um sie einem geordneten Ablauf zur Verfügung zu stellen. Fast der gesamte in dieser Sendereihe vorgestellte Text besteht aus authentischen Zitaten, die bei einer Reise durch die Welt des veröffentlichten Wortes in Büchern, in Journalen, im Internet vorgefunden wurden, abgekoppelt vom Verlauf der Weltgeschichte. Der Weichensteller hat diese Zitate über sinnvoll gestellte Weichen zurückgeholt und sie für einen neuen Ablauf geordnet. Auf der rollenden Bühne des Tassara-Expresses entsteht die Rekonstruktion eines weltgeschichtlichen Fahrplans, der Einsicht in langfristige Strategien globaler Weichensteller bei ihrem Weltspiel erlaubt.
Wieso bin ich hier? Wie kam ich her?
Durch einen Tunnel, Koffi. Direkt in unseren VIP-Salonwagen. Ein Tunnel ist ja eine direkte Verbindung zwischen zwei Punkten der Geografie, die sonst nur über langwierige Umwege miteinander verbunden werden könnten. Auf dieser Reise werden wir solche Tunnelverbindungen auch zwischen Punkten der Geschichte kennenlernen.
Weshalb bin ich eingeladen?
Wir haben Leute mit Verdacht auf Tunnelblick in den VIP-Salonwagen gebeten.
Tunnelblick?
Unter Tunnelblick verstehen wir eine Einschränkung des Gesichtsfeldes. Nur Gegenstände in ungefährer Blickrichtung werden noch wahrgenommen, seitlich bzw. darüber oder darunter befindliche Objekte nicht mehr. Ähnlich wie beim Blick durch einen dunklen Tunnel, wenn nur Dinge jenseits des Tunnelausgangs zu erkennen sind. Fasst man den Begriff des Sehens weiter, nämlich eher im Sinne von Einsehen, von Wahrnehmen oder von Erkennen, bekommt auch Tunnelblick eine erweiterte Bedeutung. Ein Tunnelblick in diesem Zusammenhang meint die Unfähigkeit oder Unwilligkeit, Dinge wahrzunehmen, die außerhalb dessen liegen, wofür sich der Betroffene aktiv interessiert oder interessieren sollte. Man spricht im übertragenen Sinne auch von Scheuklappen. Denn Scheuklappen verhindern, dass ein Zugpferd Dinge sieht, die seitlich passieren und es von seiner Aufgabe ablenken können. Man könnte sagen, wir haben Zugpferde mit und ohne Scheuklappen in unseren Salonwagen gebeten.
Und zu welcher Kategorie gehöre ich?
Um das herauszufinden, haben wir jemanden eingeladen, der sich in deinem Leben umgeschaut hat, Koffi, wie es in diesem Jahr aufgeschrieben wurde von deinem inoffiziellen Biografen. Sein Rezensent Osodi Osuli, PhD, wird uns 5 Fragen beantworten.
Ein Mann des Friedens in einer Welt des Krieges.
Erstens, was sollen wir von Annan halten?
Er ist ein vollendeter Diplomat, er versteht organisierte Politik und er hat seine Rolle gespielt, ohne dass er etwas kaputt gemacht hätte. Afrikanische Politiker haben ja die Tendenz, ihre Länder in den Grund zu fahren, siehe Mugabes Simbabwe. Es war auch eine Leistung von ganz unten, vom Posten als Verwaltungsbeamter Kategorie 1 auf die höchste Verwaltungsstufe der bürokratischen UN-Leiter zu klettern, Generalsekretär zu werden, vor allem für einen Afrikaner, der sich mit weißem Rassismus konfrontiert sah, das war schon etwas.
Zweitens, was ist sein Erbe?
Das Urteil darüber steht noch aus.
Drittens, Wofür hat er gerade zu stehen?
Viele haben kritisiert, dass die Vereinten Nationen angesichts des Völkermordes in Ruanda so langsam reagiert haben. Vor seiner Ernennung zum Generalsekretär war Annan zuständig für das UN-Flüchtlingsprogramm. Als Afrikaner musste er erleben, wie Hutus Tutsi töteten. Hat er nicht schnell genug gehandelt, als aus Geheimdienstberichten längst klar war, was passieren würde? Noch sind nicht alle Fakten bekannt. Das Urteil muss aufgeschoben werden. Der dunkelste Punkt in Annans Amtszeit bei den Vereinten Nationen war die Rolle seines Sohnes Koyo in der Öl-für-Lebensmittel-Affäre. Nach dem ersten Irakkrieg hatten die UN Saddam Hussein erlaubt, gerade so viel Erdöl zu veräußern, dass er Lebensmittel für die Menschen im Irak kaufen konnte. Die Vereinten Nationen waren verantwortlich für die Koordination der gesamten äußerst fragwürdigen Angelegenheit. Dieses klassisch neokolonialistische Programm war offensichtlich eine Einladung für korrupte Manager. Annans Sohn aus erster Ehe, Koyo, verschaffte sich uneingeladen einige Verträge. Der Vater geriet in den Verdacht, seinen Einfluss geltend gemacht zu haben, damit der Sohn in diese Position gelangen konnte. Verschiedene Kommissionen untersuchten das stümperhafte UN-Programm, einschließlich jener, die der frühere Chef der amerikanischen Notenbank, Paul Volcker, leitete. Keine Untersuchung ergab Hinweise auf ein falsches Verhalten Annans. Wir nehmen dieses Ergebnis als Nachweis dafür, dass Annan ein ehrlicher Diener der internationalen Gemeinschaft war.
Viertens, wie war Annans Verhältnis zu den USA?
Betrachten wir die politischen Umstände des Zweiten Irakkrieges. Außenminister Colin Powell trat vor den Vereinten Nationen auf und legte dem Sicherheitsrat manipulierte Dokumente vor. Darin wurde behauptet, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Er versuchte so, die Zustimmung der UN für einen Waffengang der USA gegen den Irak zu gewinnen. Als das misslang, interpretierten die USA eine frühere UN-Resolution neu. Saddam sei der UN-Aufforderung zur vollständigen Waffenkontrolle nicht nachgekommen, deshalb sei ein Angriff gerechtfertigt. Es war klar, George Bush wollte den Krieg auf jeden Fall. Eine Zustimmung der Vereinten Nationen sollte manipuliert werden. Coffey war gegen den Krieg. Was sollte er tun? In jene Hand beißen, die seine Organisation fütterte? Ohne Finanzierung durch die USA würden die UN bald mit dem Bauch nach oben schwimmen. So biss er sich stattdessen auf die Zunge und sah dem unverfrorenen Manöver Bushs zu, die Welt zu täuschen, um dahin zu gelangen, wohin er wollte. Es bedarf einer erstaunlichen Kaltblütigkeit des Charakters, sich von den Big Boys nicht vereinnahmen zu lassen, wenn man weiß, dass nicht richtig ist, was sie oder einige von ihnen wollen. Annan brachte als Diplomat eine gewisse Raffinesse auf, um das durchzustehen, um zu tolerieren, was Bushs brutale Handlanger, die arroganten neuen Weltherrscher, ihr, der Welt, als Schwindel zumuteten.
Fünftens, ist Annan ein Politiker, auf den die Welt weiter bauen kann?
Das Bild Annans, das wir kennenlernen, zeigt ihn als exzellenten Bürokraten und als Friedensstifter. Aber es scheint, es fehlt ihm an Initiative und es ist zu bezweifeln, ob er als politischer Führer für eine Wählerschaft Ziele erarbeiten könnte, die von dieser zu erreichen wären.
Wie Max Weber ausführte, ein guter Bürokrat ist nicht immer ein guter Politiker. Der eine führt aus, was der andere vorgibt. Doug, wie hast du dich gesehen? Als Bürokrat oder als Politiker? Wir werden das später erfahren. Oh, wir sind gespannt. Dürfen wir vorstellen, Kofi, dein Vorgänger, Mr. Doug Hammarskjöld. Und hier haben wir Mr. John D. Rockefeller Jr. Sein Vater hat der Welt das Licht gebracht.
Öl für Lebensmittel, ich meine, für die Lampen Chinas.
Ah, Kofi, du kennst die Geschichte.
Eine geniale Idee Ihres Herrn Vater.
Nun, Kofi, ganz so diplomatisch höflich musst du nicht mehr sein. Dieser Rockefeller hier hat zwar die bis heute anhaltende Geschäftsbeziehung mit der Präsidentenfamilie Bush geölt. Sein Einstiegspartner war seinerzeit Prescott Bush, Vater bzw. Großvater der beiden dir bekannten Irak-Kriegsherren. Aber Kofi, vergiss endlich dein Bush-Trauma. Du bist in Rente und Mr. Rockefeller, Gemach, auf den Bush-Zusammenhang werden wir bestimmt zurückkommen. Öl für die Lampen Chinas? Nun, der einheimische Markt war gesättigt. Das Kapital musste expandieren. Und um bei den Tatsachen zu bleiben, die Idee hatte wohl eher einer seiner Angestellten. Der Mann hieß William Herbert Libby.
In Ostasien ließ mein Vater ab 1882 die sichere Standard Oil Kerosinlaterne verteilen. Als Geschenk oder eben ganz billig. Rund 8 Millionen Stück auf einen Schlag. Und noch ein paar mehr Millionen im Laufe der Zeit. Good luck, so hießen die Laternen damals in der Werbung.
Mai Fu, bitte? Mir geht ein Licht auf. Good luck, das heißt in der Sprache meines Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters Mai Fu. Da war er ein kleiner chinesischer Junge, wahrscheinlich gerade so alt wie der kleine amerikanische Junge. Und die Väter von den beiden kleinen Jungen hatten also Good Luck. Der eine in seiner chinesischen Hütte als Licht aus Rockefeller-Kerosin, der andere in seiner amerikanischen Bank als Dollars auf dem Rockefeller-Konto.
In der Erinnerung meines Vaters war es ein großes Abenteuer. In manchen Ländern musste den Leuten erst beigebracht werden, wie man Öl in Lampen verbrennt. Wir brachten es mit Kamelen und Lastträgern in die entferntesten Gegenden der Welt. Wir passten den Handel den Bedürfnissen der seltsamsten Völker an.
In der Erinnerung meines Volkes war es schlicht ein Trick. Schon vor Beginn des 18. Jahrhunderts blühte bei uns das Gewerbe wie nirgendwo anders auf der Erde und mein seltsames Volk kannte die Öllampe bereits, als es in Amerika noch keinen einzigen weißen Dünkel gab, der von Standard Oil hätte träumen können. Öl für die Lampen Chinas? Das Monopol unserer einheimischen Erdnussölhändler war bald gebrochen. Auch der Widerstand unserer Dorfpriester gegen das fremde Kerosin. In die Hütten brachten die geschenkten Lampen nicht bloß Licht. Die Holzgestelle, in denen sie transportiert wurden, und die leeren Ölkannen waren nützliche Hausratergänzungen. Wir Chinesen sind zwar von Natur aus Händler, aber die Idee, erst etwas zu verschenken, um dann am ständigen Nachschub des Betriebsstoffes zu verdienen, diese Idee hat mein Mr. Moon auch heute noch nicht in seiner Trickkiste. Damals wäre es unseren Händlern auch gar nicht gut bekommen. Gelehrte, Lehrer und Beamte galten als die höchste Klasse. Darauf folgten die Bauern und als dritte die Kunsthandwerker. Und ganz zuletzt, als die niedrigste Klasse, kamen die Kaufleute. Denn, so hieß es, diese erzielen nur dadurch Gewinne, dass sie die Früchte der Arbeit anderer Menschen austauschen. Und ein altes chinesisches Sprichwort sagt, Banken werden von Großräubern begründet. Uns Chinesen ist es immer leichter gefallen, Erfindungen zu machen, als daraus Nutzen zu ziehen. Kompass, Schießpulver, Papier, Seide, Porzellan, Buchdruck. Übrigens hatten wir schon während der Han-Dynastie, und das war mehr als 200 Jahre vor Beginn der christlichen Zeitrechnung, zwei Arten von Schnellschriften in Gebrauch, die die wörtliche Rede aufzeichnen konnten.
Moment! Wollen Sie das etwas genauer ausführen? Uns erreicht da eine Nachfrage.
Gerne und mit freundlichem Kompliment von Mr. Moon. Die eine Art, so lässt er ausrichten, hieß Qingshu, was sich mit rennender Schrift übersetzen ließe. Die andere wurde Kaoshoe genannt. Etwa Grasschrift, sehr schwierig zu erlernen. Mr. Moon meint, die erste Art käme der Kurzschrift von Herrn Pittman nahe, die Ihr verehrter Herr Spielleiter so schätze.
Aber woher? Oh, Entschuldigung, uns wird gerade gesagt, Sie sollten doch bitte fortfahren.
Nun, wir zeigten eine prophetische Verachtung für alle sogenannten arbeitssparenden Projekte, die fieberhaft das menschliche Arbeitstempo beschleunigen, dafür aber die Hälfte der Bevölkerung wieder arbeitslos werden lassen. Wir begnügten uns mit der alten Wirtschaftsweise noch zu einer Zeit, da europäisches Kapital bei uns 1876 die erste Eisenbahn bauen ließ. Rund 60 Kilometer war sie lang, die Eisenbahnlinie zwischen Shanghai und Wusun. Das Volk protestierte und meinte, die Eisenbahn beleidige den Geist der Erde. Und die Opposition wurde so heftig, dass die Regierung die Bahn kaufte und Waggons samt Lokomotiven ins Meer werfen ließ. Tassara, Tassara, Tassara!
Auch für Standard Oil liefen die lukrativen Geschäftsverbindungen bald aus dem Gleis. Kaum hatte die Eroberung des chinesischen Marktes begonnen, da verlor Standard Oil das Monopol auf Rohöl. Nicht wahr, Mr. Rockefeller? Es war ein böses Erwachen für Ihren Herrn Vater, als er feststellen musste, dass es Erdöl nicht bloß in Pennsylvania, in Ihren Vereinigten Staaten von Amerika gab. Schwedens berühmte Nobelbrüder, die Rothschilds, die englisch-holländische Kombination von Shell Oil und Royal Dutch begannen, enorme Ölfelder vom Schwarzen Meer bis Ostindien auszubeuten. Und was tat der alte Rockefeller? Er ließ das Gerücht von einer Kabale verbreiten. Russische Tanker würden unter hebräischem Einfluss durch den Suezkanal geschleust von asiatischen Konkurrenten, die, kontrolliert von jüdischen Männern, Wolf, Wolf, Standard Oil Company, schreien und in den Markt eindringen, um ihn zu kontrollieren, welche die gerechte Praxis der Standard Oil ersetzen wollten durch die alte, alte jüdische Methode, einen Kunden so und den nächsten anders zu behandeln.
Wollen Sie andeuten, die Rockefeller seien je antisemitisch gewesen?
Wir doch nicht. Wir lassen reden. Regie, Auftritt. Wir begrüßen Mr. John Loftus, den ehemaligen Staatsanwalt der Abteilung für Kriegsverbrechen des Justizministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika, jetzt Vorsteher des Florida Holocaust Museums in St. Petersburg, USA. Danke, dass Sie für uns den Tunnelblick erweitern wollen, Mr. Loftus. Dieses Mal mit Fokus auf den Zusammenhang der Rockefeller mit der Bush-Dynastie zu Zeiten der Hitler-Plage.
Standard Oil und die Chase Bank, die beide von den Rockefellers kontrolliert wurden, tätigten ebenso umfangreiche Investitionen in Deutschland wie viele der führenden Broker der Wall Street. Diese Geschäftsbeziehungen dauerten bis nach Beginn des Krieges an. Standard Oil lieferte noch 1942 über die Schweiz Benzin an die Nazis, arbeitete mit den IG Farben zusammen, die das Zyklon B für die Todeskammern der Nazis herstellten. Bei meinen Recherchen stellte sich die Frage, was wusste die Bush-Familie seit wann über ihre Nazi-Beziehungen? Familienmitglieder waren führende Manager der Brown Brothers Harriman Bank. Als solche mussten sie darüber Bescheid wissen, dass ihre amerikanischen Kunden, wie zum Beispiel die Rockefellers, erheblich in deutsche Unternehmen investiert hatten, auch in Thyssens gigantische Vereinigte Stahlwerke. Wie der anerkannte Historiker Christopher Simpson vielfach dokumentiert hat, ist gesichertes Wissen, dass die Investitionen von Brown Brothers in Nazi-Deutschland unter Aufsicht und Verwaltung von Bush-Familienmitgliedern stattfanden. War also Prescott Bush nach Kriegsausbruch plötzlich
Opfer der Alzheimer-Erkrankung, eines Gedächtnisverlustes hinsichtlich seiner Nazi-Vergangenheit? Oder glaubt er wirklich, unsere freundlichen holländischen Alliierten seien Besitzer der Union Banking Corporation und deren Partnerbank in Rotterdam? Es muss daran erinnert werden, dass Prescott Bush 1937 Allen Dulles als Rechtsberater anheuerte, damit dieser seine Konten verschleierte. Vor wem sollten sie verschleiert werden? Erwartete er, dass das glückliche kleine Holland Amerika den Krieg erklären würde? Die Verschleierungsaktion macht nur dann Sinn, wenn erwartet wurde, Amerika würde Nazi-Deutschland den Krieg erklären. Falls die Union Bank nicht die Rohrleitung war, durch die die Nazi-Gewinne der Rockefellers gewaschen und nach Amerika geschafft wurden, wie sollte es dann der Rockefeller-kontrollierten Chase Manhattan Bank möglich gewesen sein, nach dem Krieg 31% Anteile der ThyssenKruppe zu halten? Dabei muss betont werden, dass die ThyssenKruppe, TGB, jetzt das größte Industriekonglomerat in Deutschland ist und mit einem Nettowert von über 50 Milliarden Dollar eines der reichsten Unternehmen in der Welt. TGB ist so reich, dass sie sogar das Eigentum der Krupp-Familie aufgekauft hat, der berühmten Waffenschmiede Hitlers. Damit wurde die ThyssenKruppe unangefochtener Überlebenschampion des Dritten Reichs. Und woher nahmen die Thyssens nach dem Zweiten Weltkrieg das Startgeld für den ungewöhnlich raschen Wiederaufbau ihres Imperiums? Die enormen Geldsummen, die vor 1942 bei der Union Bank deponiert wurden, sind der beste Beweis, dass Prescott Bush wissentlich den Nazis als Geldwäscher diente. Während also Präsident George W. Bush vor 7 Jahren bei einem Auftritt in Washington mit bewegten Worten öffentlich eine Gemeinde von Holocaust-Überlebenden umarmte, haben er und seine Familie ihnen 50 Jahre lang das Geheimnis über Großvater Prescott Bush vorenthalten. Dokumente des holländischen Geheimdienstes und der US-Regierung weisen nach, dass Prescott Bush erhebliche Gewinne aus der Sklavenarbeit in Auschwitz gezogen hat. Tatsächlich ist Präsident Bush selber ein Erbe dieser Gewinne aus dem Holocaust, die 1980 von seinem Vater, dem früheren Präsidenten George Herbert Walker Bush, in einem Blind Trust hinterlegt wurden. Ich protestiere erneut. Fragen Sie den Herrn doch mal nach seiner Verbindung zur Vierten Internationale.
Zu was, Mr. Rockefeller?
Alles Trotzkisten. Wissen Sie das denn nicht? Mit Filialen in den USA, in Kanada, Großbritannien, in Deutschland, Australien, Sri Lanka, Russland.
Das war das Stichwort für unsere VIP-Betreuung. Wir begrüßen Gaspardin Lev Davidovich Bronstein. Genau 90 Jahre ist es her, seit Ihrem letzten Auftritt per Eisenbahn, 1917 in Petrograd.
Ja, aber da nannte ich mich schon seit 15 Jahren Trotzki.
Geboren 1879, nur 5 Jahre nach Ihnen, Mr. Rockefeller, in Janowka, einem Städtel in der Ukraine. 5. Kind des jüdischen Bauern David Bronstein. Trotzki für Bronstein? Weg mit dem jüdischen Namen?
Ach nein, wissen Sie, Jude blieb ich Zeit meines Lebens, auch wenn das nicht einfach war in Russland vor und nach der Revolution. Vom orthodoxen Judentum des Städtels habe ich mich bald verabschiedet. Die Scheinfrömmigkeit meiner Eltern zu erkennen, da half ein langer Aufenthalt in der Hafenstadt Odessa. Ich trat immer für ein weltoffenes, assimiliertes Judentum ein. 1898 wurde ich zum ersten Mal verhaftet, aber nicht, weil ich Jude war.
Das war so um die Zeit, als Ihr Vater, Mr. Rockefeller, den seltsamsten Völkern in den entferntesten Gegenden der Welt sein Licht brachte.
Ein Tischler namens Nesterenko verriet mich an die zaristische Polizei. Die war gegen die Art von Erleuchtung, die ich zu verbreiten half. Die Ideen des internationalen Sozialismus. Im Moskauer Überführungsgefängnis heiratete ich Alexandra Lwowna Sokolowskaja. Weil sie zu meinen Überzeugungen stand, ging sie mit mir in die Verbannung, ins sibirische Irkutsk. Zwei Töchter hatte ich mit ihr, und alle drei ließ ich zurück. Als sich mir die Gelegenheit zur Flucht bot, mit einem falschen Pass auf den Namen Trotzki, so hieß der Oberaufseher des Gefängnisses in Odessa, wissen Sie?
Wir wussten nicht, dass Sie auch witzig sein konnten.
Als Trotzki habe ich in London Wladimir Iljitsch Uljanow kennengelernt. Er hatte mich zur Mitarbeit eingeladen. Erst seit kurzem nannte er sich Lenin. Viele von uns wählten damals Decknamen. Es hieß immer, Wladimir Iljitsch habe den seinen vom sibirischen Fluss Lena abgeleitet. Wissen Sie, nach Sibirien verbannt zu werden, bedeutete damals praktisch, dass man im zaristischen Russland als anerkannter Oppositioneller galt. Aber es war wohl eher die Erinnerung an sein Kindermädchen Lena. Schon als kleiner Junge soll er auf die Frage, wessen Junge er sei, geantwortet haben, Lenin. Auf Russisch heißt das Lenas. Kichern Sie nicht, Mr. Rockefeller. Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse, nicht wahr? Als Trotzki lernte ich Ihre Vereinigten Staaten von Amerika kennen und gleich zu Beginn ein Eckchen des schwarzen Problems in Ihrem gelobten Land. Seit 1903 hatte ich mit Natalia Sedova zusammengelebt. Sie war Kunststudentin in Paris. Wissen Sie, als Revolutionär sind familiäre Bindungen so unstet wie politische Allianzen. Aber Natalia Sedova hatte ihre Lebensreise mit der meinen verbunden, durchlebte mit mir neue Verbannungen in Russland, neue Flucht, das rastlose Irren des Emigranten von Land zu Land. Ich war Kriegsberichterstatter auf dem Balkan gewesen, ich war unter den Akteuren in Konstantinopel, als es zur Revolution gegen das Osmanische Reich kam. In der Schweiz unterzeichnete ich mit Lenin das internationale sozialistische Antikriegsmanifest. Das Jahr 1916 sah uns dann im gelobten Land in New York. Wir mieteten eine Wohnung in einem Arbeiterviertel und nahmen Möbel auf Abzahlung. Die Wohnung für $18 im Monat war mit einem für europäische Begriffe unerhörten Komfort ausgestattet. Elektrisches Licht, Gasofen, Badestube, Telefon, automatischer Aufzug für Lebensmittel und ein ebensolcher, um den Müllkasten hinunter zu befördern. Das alles hatte unsere Jungens sofort für New York eingenommen. Der Mittelpunkt ihres Lebens wurde für eine Weile das Telefon. Dieses kriegerische Instrument hatten wir weder in Wien noch in Paris gehabt. Der Portier unseres Hauses war ein Neger. Meine Frau bezahlte ihm die Miete für 3 Monate im Voraus, bekam aber die vorschriftsmäßige Quittung nicht, da der Hausbesitzer das Quittungsbuch am Vorabend zur Nachprüfung mitgenommen hatte. Als wir nach 2 Tagen in die Wohnung einzogen, stellte sich heraus, dass der Neger flüchtig geworden war, unter Mitnahme des Wohnungsgeldes von einigen Mietern. Außer dem Geld hatten wir ihm auch unsere Sachen zur Aufbewahrung gegeben. Wir waren beunruhigt. Das war ein schlechter Anfang. Aber es stellte sich heraus, dass die Sachen vorhanden waren. Und als wir die Holzkiste mit dem Geschirr aufmachten, fanden wir darin zu unserer größten Verwunderung unsere Dollars, die sorgfältig in ein Papierchen eingewickelt waren. Der Portier hatte nur das Geld jener Mieter mitgenommen, die rechtmäßige Quittungen erhalten hatten. Der Neger besaß mit dem Hausbesitzer kein Mitleid, wollte aber die Mieter nicht schädigen. Wahrhaftig, das war ein herrlicher Mann. Ich und meine Frau waren tief gerührt von seiner Aufmerksamkeit und haben ihm eine dankbare Erinnerung bewahrt. Tassara, Tassara, Tassara.
Es hat ja seinen besonderen Pfiff, Sie heute gerade in Afrika begrüßen zu dürfen, Genosse Trotzki, wenn wir Sie so nennen dürfen. Hier in Afrika gibt es noch ein paar Veteranen von Befreiungsbewegungen, die Wert auf eine solche Anrede legen. Und Sie befinden sich auf dem Great Uhuru Railway in der großen Freiheitsbahn, fertiggestellt als Zeichen internationaler Solidarität zwischen Nationen in Asien und in Afrika.
Wie Sie schon sagten, vor 90 Jahren bin ich auch schon mit der Eisenbahn gefahren, im Mai 1917 zur Oktoberrevolution nach Petrograd. Ich kam aus New York. Ach ja, und da, auf dem Schiffsweg nach Russland, begegnete mir in Halifax im kanadischen Neuschottland jemand, der sich gerne an Afrika zu erinnern schien. Ich landete mit meiner Familie in einem Internierungslager. Wir hatten ja einen Weltkrieg, von dem wir damals noch nicht wussten, dass er später der Erste genannt werden würde. Lagerkommandant war ein Oberst Morris. Der hatte seine Karriere in den englischen Kolonien und im südafrikanischen Burenkrieg gemacht. Da ich mit ihm ohne die üblichen Respektsbezeichnungen sprach, brüllte er hinter meinem Rücken, der sollte mir an der südafrikanischen Küste begegnen. Das war überhaupt sein Lieblingssatz. Tassara, Tassara, Tassara.
Vor 90 Jahren scheinen bei der russischen Revolution Eisenbahnen eine besondere Rolle gespielt zu haben, Genosse Trotzki. Schon einen Monat vor Ihnen war Lenin mit dem Zug in Petrograd eingetroffen.
Die April-Thesen hatte tatsächlich von einer Lokomotive herunter verkündet. Die Möglichkeit und Notwendigkeit, die russische Revolution zur Machtergreifung der Arbeiter, Bauern und Soldaten zuzuspitzen. Tassara, Tassara, Tassara.
Von einer Lokomotive herunter? Was für ein schönes Bild.
Vielfach in Öl gemalt.
Aber das Bild der internationalen Eisenbahnsolidarität stellte sich damals ein bisschen anders dar. Lenin, Ines Armand, Karl Radek und weitere prominente Kommunisten kehrten ja mit Unterstützung der deutschen obersten Heeresleitung nach Russland zurück. Sie fuhren aus der Schweiz über das Gebiet des Kriegspartners Deutschland, durch Schweden und Finnland, in einem versiegelten Waggon, der zu exterritorialem Gebiet erklärt worden war.
Tassara, Tassara, Tassara. Stimmt nicht. Es war nicht bloß ein Waggon, es war ein ganzer Sonderzug und versiegelt war auch nichts.
Was will uns denn dieser Junge erzählen? Und wie kommt er in den Zug?
Ich habe mich eingeschlichen, wie seinerzeit im Eisenbahnbetriebswerk zu Rastatt, während der Osterferien im Frühjahr 1917.
Und Sie sind?
Mein Name ist Emil Belzner. Wir Gymnasiasten waren Cäsars und der Geschichte überdrüssig und darum froh, dass die Ferien verlängert wurden und wir noch eine weitere Woche Hilfsdienst auf dem Perron, in der Verpflegungsbaracke des Roten Kreuzes, im verwundeten Wartesaal oder bei der Eisenbahn selber machen durften. Alle guten Lehramtspraktikanten und jüngeren Professoren waren eingezogen. Wir wurden von Greisen unterrichtet, die voll patriotischer Lust aus dem Pensions- und Ruhestand auf das Katheder zurückgekehrt waren oder von begeisterten Militärdienstuntauglichen. Auf dem Feld der Ehre waren seit Kriegsbeginn schon zahlreiche Primaner gefallen, die sich freiwillig gemeldet hatten. Keiner durfte beim Abitur durchfallen, der rechtzeitig vorher sich verpflichtet hatte, er würde sofort nach bestandener Reifeprüfung sich freiwillig melden, um zu fallen.
Nun, junger Mann, Sie haben überlebt, um der Nachwelt eine Fußnote der Geschichte aufzuschreiben. Ein Buch über Liebe, Macht und Revolution, in dem sich Bericht und Beschwörung, Fantasie und Reflexion auf verblüffende Weise verbinden, so urteilte die Basler Nationalzeitung. Und Sie schrieben in Ihrem Vorwort,
der Weltseele zu begegnen, die vielleicht ein Wunschbild der vielen mechanischen Gottheiten ist, die das Universum unsicher machen und unser Schicksal in Abhängigkeit von Zufällen halten, mag vermessen und lächerlich erscheinen. Aber es kann einem passieren, selbst einem gleichgültigen Passanten der Zeit. Man kann der Weltseele an heroischen oder gemütlichen Plätzen begegnen, auf dem Schlachtfeld oder vor dem schwarzen Bären zu Jena. Ich bin ihr unvorbereitet in einem ramponierten Salonwagen begegnet. Ja, da schrieb ich über das Frühjahr 1917 oder, wie es im 100-jährigen Bauernkalender heißt, April, April, der macht, was er will. Ich war dem Eisenbahnbetriebswerk Rastatt als Hilfsfreiwilliger zugeteilt, wo ich schon mehrfach Feriendienst an Kohlenbunkern und Wasserkranen für die Lokomotiven gemacht hatte. Aber auch das Klopfen mit dem langstieligen Hämmerchen an den Achslagern der Waggons, am Ton hört man es, ob sie sich heiß gelaufen hatten, war mir vertraut. Ebenso konnte ich Ziehharmonika-Bälge koppeln und die Plattformteller zwischen den Wagendurchgängen richtig werfen, dass sie im Drehpunkt exakt aufeinander lagen. Und selbstverständlich kunstgerecht von dem anfahrenden Zug abspringen. Das Wichtigste, wir hatten Vierkantschlüssel für alle Wagen und Abteile, eine schirmlose Eisenbahnermütze und einen Bremser und Rangierkette. Sperren und Barrieren gab es für uns nicht. Bei Nacht hatten wir windgesicherte ehemalige Ölfunzeln umhängen, in denen in diesen Kriegstagen schon sogenannte Hindenburg-Lichter aufs Dürftigste brannten. Klassenbuch und Turnhalle des großherzoglichen Gymnasiums waren versunken und vergessen. Jetzt waren wir wieder bei der großherzoglichen Eisenbahn, komme was da wolle. Und es kam. Gegen Mittag hieß es, Träfer aus der Schweiz via Konstanz, Singen, Offenburg, ein Zug mit entflohenen sibirischen Sträflingen ein, die nach Russland zurück wollten. Auch die weitere Reisestrecke wurde genannt. Frankfurt, Berlin, Sassnitzer Fähre, Trelleborg, Stockholm, Petrograd. Der russische Zar war gestürzt, der bürgerliche Revolutionär Kerenski an der Macht, so stand es in den Zeitungen. Extrablätter berichteten, dass Kerenski den Krieg weiterführen wolle. Was die ehemaligen sibirischen Sträflinge sollten, war unbekannt. Der Zug kam mit Verspätung. Ein Lazarettzug musste durchgelassen werden. Der Sonderzug irgendeines Kronprinzen oder Erbprinzen war bereits auf dem Ötichheimer Gleis abgestellt. Auf dieses Gleis, das eine wenig befahrene Strecke versorgte, wurde auch der Schweizer Sonderzug geschoben. Adjutanten aus dem Prinzenzug sprangen gestikulierend und schreiend zwischen den Schottern herum. Es half nichts. Auch eilige Truppentransporter hatten Vorrang. Und für die Schweizer Kombination galt besondere Dringlichkeit über allen anderen Dringlichkeitsstufen. Allerhöchster Befehl, gezeichnet von Ludendorff, vom Feldeisenbahnchef, vom Reichskanzler und vom Kaiser. Nun, die mussten ja wissen, was es auf sich hatte. Ein Sträflingszug und ein Hofzug in Richtung der gleichen Nebenstrecke abgestellt, wie sonderbar. Bei den Schweizern musste ein Schaden behoben werden. Sie verloren am Küchen- und Heizungswagen Wasser. Schlimm für Teetrinker. Außerdem schwelte eine Achse. Spezialarbeiter reparierten von außen und rückten wieder ab. Das war nun unsere, das heißt meine Stunde, mein Augenblick. Ich gab einem Karlsruher Gewerbeschüler, der gleichfalls Hilfsdienst machte, jetzt aber zur Kantine musste, meine leere Schmierkanne mit und ging mit meinem langstieligen Achshämmerchen zu den sibirischen Sträflingen hinüber. An dem einen Wagen waren die Vorhänge zugezogen. Hinter den Vorhängen ging es offenbar lebhaft zu. Stimmen, Gelächter, Krach, Befehle, so schien es. Ich klopfte mit dem langen Holzstiel des Hämmerchens an ein Fenster in der Mitte des Wagens. Sofort wurde der Vorhang halb auseinandergezogen. Ein ganz fernes Dämonengesicht, nicht ohne Güte und Sorge. Ein mächtiger, fremdartiger Schädel blickte auf mich nieder, erst ärgerlich, dann ungeduldig, lächelte kurz und riss den Vorhang wieder zu. Ich sprang kurzerhand auf das Trittbrett des Waggons mit den geschlossenen Vorhängen, der übrigens nicht plombiert, sondern nur abgeschlossen war. Ich öffnete die Tür mit dem Vierkantschlüssel und schlug sie, sobald ich drinnen war, hinter mir zu. Da hatte mich auch schon ein baumstarker Koch, der mich aus dem anhängenden Heiz-, Küchen- und Wasserwagen beobachtet hatte, am Wickel. Er nahm mir das Hämmerchen ab, polterte einen alemannischen Fluch heraus, schloss die Tür mit seinem Vierkantschlüssel ab, holte ein Bleisiegel und eine Plombierzange aus der Joppe und plombierte die Wagentür von innen.
Und jetzt wollen Sie uns erzählen, wie der mächtige, fremdartige Schädel sich als der des historischen Anführers der vorgeblich sibirischen Ex-Sträflingsgruppe entpuppte, nicht wahr? Rütend über revolutionären Strategien am Ziele des geheimnisvollen Zuges? Nun, wir blättern ein wenig weiter in Ihren Erinnerungen und stellen vergnügt fest, der alte Emil Belzner war als junger Emil Belzner noch von einer ganz anderen Person in diesem Zug fasziniert. Im April 1917 reiste Lenin in Begleitung seiner Freundin Ines Armand. Und schon auf Seite 12 erhalten sie von dieser einen Apfel und einen Kuss. Tiefere Einblicke gewährt die schöne Frau dem pubertierenden Schüler auf Seite 17. Aber bitte fahren Sie doch mit Ihren eigenen Worten fort.
Sie glich einer wirklichen Muse, einer unverheirateten Muse, an deren Brust man liegt, in deren Schoß man liegt, die einen austrägt und beherbergt, die dann unversehens sagt, nun spring mal, Kleiner. Und ohne sich an einem Griff oder sonst wo festhalten zu können, ist man dann mitten im Leben, viel weiter als die Jahre besagen. Nicht einmal ganz 16 waren es in jenem April. Und doch hätte ich sagen können, ich sei auf den Zug als mutwilliger Knabe gesprungen und während der Fahrt um ein Jahrhundert in mir selber weitergekommen. Es gibt Riesengeschwindigkeiten in wenigen Augenblicken. Hätte ich ihre bloße Brust gesehen, ich hätte in jenen inspirativen Momenten wahrscheinlich die ganze Sachlage der Welt und den Schöpfungsprozess der Menschen überblickt. Nicht nur, wie er gemacht wird, sondern auch, was er machen wird.
Was hören wir? Revolutionäre Verzückung?
Ungeheuer war die Lust, die sie erweckte. Ich wusste damals nicht gleich, zu wem sie gehörte. Sie war für einen Gymnasiasten eine richtige Muse, ganz irdisch und ganz himmlisch, Tochter des Zeus und der Erde, voller Erinnerungen an Gewesenes und Zukünftiges für jeden. Auch die Zukünftigkeiten sind Erinnerungen an Wünsche, die wir hatten. Ich wusste damals viel mehr, als ich heute weiß. Und als sie sich jetzt an mir vorüberbeugte und ich eine schneeweiß-bläuliche Spur von Halbkugeln sah, hätte ich ihr am liebsten die Kleider vom Leib gerissen. So erregt war ich und zu wenig bedacht auf die Umgebung. Das Rattern des Zuges klang wie Beschwörungsformeln. »Siehst du nicht, wo es ist?« fragte sie. »Ja, ich sehe es bis in die Mitte. Ei!« Ich habe diesen märchenhaften Tierlaut nie wieder gehört. Dann behalte es, sagte sie.
Was macht ihr denn da? Fragte die Duma-Haushälterin.
Ich hatte ein Kämmchen aus dem Haar verloren, Verehrteste. Sie streifte an mir vorbei und setzte sich wieder neben mich. Und der Emeljewitsch hat's gefunden.
Dann band sie die Bluse nachsichtig mit sich selber leicht hinzu.
Die Duma-Haushälterin. Duma, das war der Rat der Volksvertreter im revolutionären Umbruch Russlands. Wir erfahren von Ihnen, Emil Belzner, nur indirekt, dass es sich bei der hausbackenen, aber politisch gewieften Dame im Zug um die Krupskaja, um die Ehefrau Lenins handelte.
Er neigte sich zu der Älteren über dem Duma-Haushaltsbuch. Ich glaube, die Schweiz war die letzte gute Lehre, der letzte revolutionäre Pfiff, den wir bekommen haben. Diese profitierenden, Nichtkriegführenden, diese Auserwählten des Kapitals. Sie wischte ihm mit einem Tüchlein den wunderbar geformten Schädel ab. Mit einem Tüchlein Zärtlichkeit, nicht mit der Hand. Und er tat einen Blick auf ihre Haushaltsliste und sagte zufrieden, je mehr Provokateure, desto besser, je mehr Abgemeldete, desto sicherer. Wir können es nur mit den wenigen schaffen, bei denen Wort und Tat zusammenfallen. Diese wenigen sind für uns die siegreiche Mehrheit. Dabei nicht an Worten kleben, dabei nicht an Taten kleben. Die Macht ist eine bewegliche Wahrheit. Gut, dass du auch noch die Zurückgebliebenen, die erst später Einreisenden durchkontrolliert hast. Ja, Malinowski lese ich da. Roman Malinowski. Bei Malinowski bin ich unsicher. Malinowski könnte ein Schurke und Spitzel der dritten Abteilung des Zaren gewesen sein. Ein Okrana-Einschiebsel in unsere Partei. Wenn ihn das Heimweh treibt, wenn er zurückkehrt und wenn er erschossen wird, erschießt man auch ein Stück von mir, denn ich habe ihm vertraut. Er ist ein glänzender Schachspieler. Er hat mich in Maxim Gorkis Garten auf Capri an einem steinernen Tisch an einem Nachmittag zweimal geschlagen. Aber wenn er weg muss, muss er weg. Sobald wir Gericht halten können. Gericht halten können, sprach jetzt ein Mann, der sich durch die Kurven und Stöße des Zuges heranarbeitete, ein Mann mit dicken, schweren Brillengläsern und einem Backenbart, der um das Kinn herumlief, ein Mann, der aussah wie die sogenannten Existenzialisten ein halbes Jahrhundert später bei uns ausgesehen haben, ein Mann, der Radek Sobelson war und eine zerknüllte Ausgabe des Petit Parisien aus der Tasche zog. Sobald wir Gericht halten können, müssen wir unsere Reihen säubern, lichten. Wie es um Trotzki steht, weiß ich nicht. Er befindet sich im Augenblick wohl noch in Amerika. Das ist ohnehin ein Fall für später, dem man eine Bewährungsfrist zubilligen muss. Er versteht etwas von Waffen- und Armeeorganisation. Er wird wahrscheinlich unentbehrlich sein. Ein Ikarus, der unseren Revolutionswagen in die Nähe der Sonne und auf eine Bahn um die Erde bringt und dann sich löst und abstürzt. Ich bin seines Stammes und ahne etwas von dieser Tragödie.
Genosse Trotzki, unser deutscher Gymnasiast hier mit seiner klassisch humanistischen Bildung, hat die Erkenntnisse aus jenem schicksalhaften Zug erst als älterer Herr literarisch aufbereitet. Da hatte die Sonne dem Ikarus die Flügel längst versenkt. Emiljewitsch, bleiben Sie doch noch. Wir wollen später noch die eine oder andere Schnurre von Ihrer Begegnung mit Lenin bei der Fahrt in die Revolution hören. Seinerzeit konnten Sie nicht ahnen, dass der Zug 40 Millionen Goldmark an Bord nehmen würde. Beim Aufenthalt in Berlin, so heißt es. Vielleicht aber schon auf dem Rastatter Nebengleis? Aus jenem ominösen Hofzug? Vielleicht waren deshalb die Waggons noch nicht plombiert? Und die Insassen erwarteten einen Geldkurier, keinen abenteuerlustigen deutschen Gymnasiasten? Das Geld habe aus der Kasse des Deutschen Reiches gestammt, behaupten Zeitgeschichtler. Es habe die bolschewistische Revolution vorantreiben sollen in der Hoffnung, nach dem Umsturz in Russland würde es zu einem Separatfrieden kommen. Unzweifelhaft ist allerdings, dass Lenins Rückkehr nach Russland dank deutscher Weichenstellung stattfand.
Aber es war nicht Lenin, der in Russland für die blutige Niederschlagung von Bauernaufständen verantwortlich war, sondern dieser Herr hier. Und was war mit den Kronstädter Matrosen? Sie waren 1921 oberster Heerführer. Sie haben doch den Aufstand jener Matrosen niederschlagen lassen, die einst Kerntruppe ihrer Oktoberrevolution waren, in der Festung Kronstadt von Petersburg. Petrograd, Mr. Rockefeller. Wir nannten es Petrograd. Ansonsten wissen Sie erstaunlich gut Bescheid. Ich werde gleich auf meine Verantwortung bei den Aufständen von Bauern und Matrosen während der sowjetischen Revolutionsjahre eingehen. Zuvor möchte ich aber doch gerne vermitteln, wie gut ich Bescheid weiß, nach meiner Zeit als Reporter einer kommunistischen Zeitung an der Ostseite der New Yorker City. Ich war ein wissbegieriger Besucher in ihren öffentlichen Bibliotheken. Ich las alles, was mir unter die Augen kam. Vor allem, wenn es mit der Organisierung des amerikanischen Wirtschaftssystems und dessen Auswirkungen auf das Leben der abhängig Beschäftigten zu tun hatte. Da wäre es schwer gewesen, nicht dem Namen Rockefeller zu begegnen. Ich will erzählen, was ich mir seinerzeit notierte. Ihr Vater, Mr. Rockefeller, führte seit 1859 mit seinem Partner Clark eine erfolgreiche Handelsfirma in Cleveland. Hauptprodukte waren Getreide und Fleisch. 1862 sah er seine Chance im boomenden Ölraffinerie-Business und gründete die Firma Andrews Clark & Company, die einen rapiden Expansionskurs einschlug. Um schneller wachsen zu können, zahlte er schon 1865 seine Partner aus und investierte alle Profite und Kredite in den weiteren Ausbau. Mit Hilfe seines Bruders William, der später eine steile Karriere als Bankier machte, und seinem lebenslangen Geschäftspartner Henry Flagler gründete er dann 1867 die Firma Rockefeller, Andrews and Flagler, die schon im folgenden Jahr zu den größten Raffinerien der Welt zählte. Tassara, Tassara, Tassara.
Und auch in der Geschichte des Rockefeller-Imperiums spielte die Eisenbahn eine gewichtige Rolle. Regie, wir blenden gleich das Bild ein, meine Herren, bei der nächsten Tunneldurchfahrt. Nicht in Öl gemalt, sondern ein historisches Schwarz-Weiß-Foto aufgenommen am 10. Mai 1889 in Promontory Point im US-Bundesstaat Utah.
Tassara, Tassara, Tassara.
Achtung, Tunnel, Projektion. Links mit breitem, trichterförmigem Schornstein sehen wir die eine Dampflok. Sie kam aus Sacramento. Rechts mit schmal aufragender, eleganter Esse sehen wir die andere Dampflok. Sie kam aus Omaha. Die pazifische und die atlantische Küste der Vereinigten Staaten von Amerika waren an diesem Tag zum ersten Mal durch eine transkontinentale Eisenbahnlinie verbunden. Zwei Honoratioren prosten sich mit Sekt zu, zwei andere reichen sich die Hände und zwischen beiden Loks etwa 100 Arbeiter, für die an diesem Tag der Fotograf von der United Pacific Railroad und seine Kamera wohl die größere Attraktion gewesen sein dürfte. Der Staat unterstützte den Eisenbahnbau dadurch, dass er für jedes verlegte Streckenstück einen entsprechenden Zuschuss gewährte und außerdem den Bahngesellschaften Land entlang der Bahnlinie schenkte, so heißt es in der offiziellen geschichtlichen Darstellung. Regie, Achtung, Film ab! Spiel mir das Lied vom Tod. Originaltitel Sera una volta il Ves. Italien, USA, 1968. Regie Sergio Leone. Musik Ennio Morricone. Filmlänge 164 Minuten. Eine Bahnstation, irgendwo im Wilden Westen. Drei Männer in langen Mänteln warten auf einen Fahrgast. Ein Mann mit einer Mundharmonika, Charles Bronson, steigt aus, wechselt ein paar Worte mit dem Trio und erschießt sie dann alle. An einem anderen Ort im Westen wartet gerade der Farmer Brett McVeigh, Frank Wolf, darauf, dass seine Frau Jill, Claudia Cardinale, eintrifft. Die beiden haben erst vor kurzem in New Orleans heimlich geheiratet. Da tauchen auch bei McVeigh einige Männer mit langen Mänteln auf und bereiten der Existenz seiner gesamten Familie ein Ende. Die Männer im Mantel handeln im Auftrag des Unternehmers Morton, Gabriele Verzetti. Der möchte noch, bevor die Knochentuberkulose ihn völlig zerfressen hat, eine Eisenbahnlinie bis an den Pazifik gebaut haben. McVeigh und seine Farm standen ihm im Weg. Es gab also Anreize, so schnell und so viel wie möglich Streckengleise zu verlegen. So war es zu Beginn des Jahres 1869 dazu gekommen, dass zwei Gesellschaften nahezu parallele Gleise bauten. Die einen von Ost nach West und die anderen von West nach Ost. Schließlich einigten sie sich darauf, die beiden Strecken in den Hügeln am großen Salzsee in Utah zu verbinden. Das wurde mit einem symbolischen goldenen Gleisnagel gefeiert. Den sehen wir hier nicht im Bild, aber niemand scheint ihn geklaut zu haben. Der Ort ist heute als Golden Spike National Historic Site ausgewiesen. Eine Reise mit der Bahn zwischen New York und Sacramento dauerte übrigens rund 7,5 Tage. Aber bitte, Genosse Trotzki, fahren Sie doch fort.
Der Tassara-Express fährt weiter durch die Weltgeschichte in der nächsten Woche zur selben Zeit und im Internet unter www.radiobridge.net. Ich bin Klaus-Jürgen Schmidt, der Weichensteller.